Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 22. September. Heute mit folgenden Themen. Demonstration für Demokratie endet im Blutbad. Die Schweiz soll Ausschaffungen in die Demokratische Republik Kongo stoppen. Wenigstens sind wir durch die Proteste endlich sichtbar geworden. Monatelang kämpften Menschen mit Behinderung in Bolivien für mehr Rechte und Anerkennung. Und trotz schlechten Schulnoten eine Lehrstelle finden. Seit 10 Jahren unterstützt das Projekt LIFT Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Gestern Mittwoch wurde im Parlament die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative debattiert. Durchsetzen konnten sich dabei die linken und liberalen Kräfte. Die Masseneinwanderungsinitiative soll im Einklang mit dem Freizügigkeitsabkommen umgesetzt werden. In Zukunft wird es keine jährlichen Kontingente für Menschen aus der EU geben, welche in die Schweiz einwandern wollen. Was hingegen beschlossen wurde, ist der sogenannte Inländervorrang Light. Dabei vorgesehen sind 3 Stufen von Maßnahmen. Zunächst muss der Bundesrat dafür sorgen, dass das inländische Arbeitskräftepotenzial besser genutzt wird. Überschreitet die Zuwanderung trotzdem einen bestimmten Schwellenwert, kann der Bundesrat ArbeitgeberInnen verpflichten, offene Stellen dem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum zu melden. Damit sollen inländische BewerberInnen einen Vorsprung erhalten. Nach Ansicht der SVP wird ihre Initiative nicht umgesetzt. Sie sehen den Volkswillen als missachtet. In der Wintersession wird sich der Ständerat mit der Vorlage auseinandersetzen. Der Süddeutschen Zeitung SZ wurden Dokumente aus dem staatlichen Unternehmensregister der Bahamas zugespielt. Diese Papiere geben Aufschluss darüber, wer Direktor, Präsidentin oder Sekretär einer Bahamas-Firma ist oder war. Den Dokumenten zufolge sind seit 1990 auf den Bahamas über 175.000 Briefkastenfirmen und Stiftungen gegründet worden. Die Existenz von Briefkastenfirmen ist nicht verboten, solange diese Unternehmen nicht zur Steuerhinterziehung oder Geldwäsche genutzt werden. Aus den Bahamas Papers sind jedoch diverse, teils illegale Steuerpraktiken ablesbar. Brisant: Zu den 3 wichtigsten Vermittlern bei der Gründung solcher Pseudo-Unternehmen gehören die Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS. Diese waren besonders in den Jahren 2004 und 2005 aktiv, als die EU und die Schweiz ein Abkommen unterzeichneten, durch welches grenzüberschreitende Kapitalerträge angemessen besteuert werden sollen. Um dieser neuen Steuer zu entgehen, überschrieben viele ausländische Bankkundinnen ihr Vermögen in der Schweiz an Offshore-Firmen. Die Bahamas gelten seit Jahrzehnten als Steueroase, denn es gibt keine Einkommens-, Vermögens- oder Erbschaftssteuer, dafür aber ein strenges Bankgeheimnis. In der 2. Nacht in Folge endeten Proteste gegen Polizeigewalt in North Carolina in einer Straßenschlacht. Ein Demonstrant wurde dabei angeschossen. Anlass der zunächst friedlichen Proteste in der Großstadt Charlotte waren tödliche Schüsse eines schwarzen Polizisten auf den ebenfalls schwarzen Keith S. Nach Angaben der Polizei wurde der Getötete von Beamten mehrmals aufgefordert, seine Schusswaffe fallen zu lassen, bevor er erschossen wurde. Die Familie des Toten hingegen sagt, er habe lediglich ein Buch in der Hand gehalten. Schweizer Detailhändler gaben heute früh bekannt, dass sie in Zukunft auf die Gratisabgabe von Einwegplastiksäcken verzichten. Dies im Sinne eines verbesserten Umweltschutzes. Die Chraschusäckli wird es aber auch weiterhin geben, allerdings kostenpflichtig. Gemäß Pilotversuchen kann dadurch eine Reduktion der Abgabemenge um rund 80% erreicht werden. Die Umsetzung soll bis spätestens 2018 erfolgen. Die Lebensqualität in der Stadt Bern ist hoch, ein Großteil der Bevölkerung fühlt sich wohl. Dies geht aus dem Bericht Lebensqualität in der Stadt Bern von Statistik Bern hervor. 83% der Befragten gaben der eigenen Lebensqualität mindestens die Note 5 auf einer Skala von 1 bis 6. Der Bericht zeigt unter anderem auf, dass sich das subjektive Sicherheitsempfinden in Bern verbessert hat. 4/5 der Befragten geben aktuell an, dass sie sich nachts allein im Quartier sicher fühlen. Das ist eine Steigerung um 13 Prozentpunkte gegenüber der letzten Lebensqualität-Befragung aus dem Jahr 2007. Die Befragten weisen aber auch auf problematische Punkte hin. Handlungsbedarf zeigt sich zum Beispiel beim Wohnungsangebot, das unter allen Lebensbedingungen und Einrichtungen in der Stadt Bern die negativste Beurteilung erhält. Wir kommen zum Wetter. Morgen erwarten uns ausgedehnte Wolkenfelder. Die Sonne könnte jedoch ab und zu durchkommen. Das Thermometer steigt auf 19 Grad. Ein erster Blick aufs Wochenende verspricht Altweiber-Sommerwetter. Am Morgen könnte etwas Nebel die Sonne trüben, tagsüber jedoch strahlender Sonnenschein bei bis zu 22 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es scheint, als versuche ein afrikanischer Herrscher einmal mehr mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben. Joseph Kabila müsste sich nach 15 Jahren Herrschaft über die Demokratische Republik Kongo neuen Wahlen stellen. Allerdings nimmt er es mit der Demokratie in seiner von ihm dominierten Republik nicht so ernst. Mehrere Dutzend Menschen starben diese Woche bei Protesten gegen die Regierung. Von einem regelrechten Blutbad an der Opposition sprechen BeobachterInnen. Eine von ihnen ist Severine Chimini Mbuyi. Sie ist Präsidentin des Verbands der KongolesInnen im Ausland. Rabe hat sie getroffen, ein Beitrag von Philippe Blanc und Michael Spar.
La situation en République démocratique du Congo est chaotique.
Die Situation in der Demokratischen Republik Kongo ist chaotisch. Die Menschen in Kinshasa erhielten erst die Erlaubnis, einen friedlichen Protestmarsch durchzuführen. Dann kam es zu Ausschreitungen, welche am Schluss in einem Blutbad mit vielen Toten endeten.
Das sagt Severine Chimini Mbuyi. Sie ist Präsidentin des Verbands der Kongolesen und Kongolesinnen im Ausland. Während im Osten des zweitgrößten afrikanischen Landes ein latenter Bürgerkrieg schwelt, ist es in der Hauptstadt Kinshasa im Westen meist relativ ruhig. Allerdings kommt es auch dort immer wieder zu Gewaltausbrüchen, insbesondere im Zusammenhang mit Wahlen. Und genau das Thema hat auch die aktuellen Proteste ausgelöst.
Alors, le peuple, tout comme l'opposition et tout le monde, demande à ce que il y ait respect, en tout cas, de la Constitution.
Die Leute, insbesondere die Opposition, fordert von Präsident Kabila, dass er die Verfassung respektiert. In der Verfassung steht, dass Ende Jahr Wahlen stattfinden müssen. Der Präsident der Republik sollte also Wahlen organisieren.
Que les élections soient organisées.
Nach dem gewaltsamen Tod seines Vaters übernahm Joseph Kabila vor 15 Jahren die Macht in der Demokratischen Republik Kongo. Er wurde bei Wahlen zwar zweimal bestätigt, allerdings kam es dabei immer wieder zu Unregelmäßigkeiten. Vor 5 Jahren ließ er Panzer auffahren, um seine Wahl zu sichern. Obwohl Ende Jahr wieder ein Wahltermin feststeht, weigert sich Kabila, die Wahlen durchzuführen. Mit der Begründung, die organisatorische Herausforderung sei zu groß, will er sie erst nächsten Sommer durchführen lassen. Und genau gegen diesen Plan demonstrierte die Opposition jetzt, erzählt Severine Chimini Mbuyi, Präsidentin des Verbands der Kongolesen und Kongolesinnen im Ausland.
On n'a pas encore les chiffres exacts. Selon le gouvernement, on parle de 17 morts. Selon l'opposition, on parle de 57 morts. Le 19, il y a eu quelques morts. Et le 20 aussi.
Die Regierung spricht von 17 Toten, die Opposition von 57. Wahrscheinlich wird die Zahl noch höher sein. Es kam zu Brandstiftungen in Quartieren der kongolesischen Hauptstadt, die von der Opposition dominiert sind. Es kam zu schweren Aggressionen gegen Oppositionelle und Plünderungen. Wir fordern die Regierung auf, das Blutbad zu stoppen und die Verfassung zu respektieren. Alles, was wir wollen, ist Demokratie. Wir verurteilen die Repression und die Ermordung von Menschen, die für die Demokratie kämpfen.
Au respect de la Constitution, c'est tout ce qu'il a demandé de la démocratie. Et maintenant, ça ne devrait pas passer par la répression. Le peuple ne doit pas mourir à cause de la démocratie.
Etwas über 1000 Menschen aus der Demokratischen Republik Kongo befinden sich im Moment im Asylprozess in der Schweiz. Laut Severin Chimini Mbuyi sind unter ihnen auch Oppositionelle. Einige befinden sich aktuell in Ausschaffungshaft.
Nous demandons à la communauté suisse, aux autorités suisses, de stopper ces renvois massifs.
Wir fordern die Schweizer Behörden auf, Ausschaffungen zu stoppen. Die Demokratische Republik Kongo ist im Moment kein sicheres Land. Wenn Oppositionelle am Flughafen ankommen, riskieren sie sogleich verhaftet und ins Gefängnis gesteckt zu werden. Die Schweiz sollte als demokratisches Land ein Zeichen setzen und die Leute, die von dort geflüchtet sind, nicht dorthin zurückschicken.
Parce qu'ils sont en danger, doivent maintenant retourner dans leur pays où ils étaient déjà en danger avant de venir en Suisse.
Sagt Severin Chimini Mbuyi, Präsidentin des Verbandes der Kongolesinnen und Kongolesen im Ausland.
Rabe Info.
Wir lassen uns nicht länger behindern. Monatelang protestierten Menschen mit Behinderung in Bolivien für bessere Lebensbedingungen. Mit Protestaktionen beim Regierungssitz in La Paz forderten sie staatliche Unterstützung und barrierefreien Zugang zur öffentlichen Infrastruktur. Eine körperliche Beeinträchtigung oder Lernschwierigkeiten bedeuten in Bolivien oft Stigmatisierung und Ausgrenzung. Viele Menschen mit Behinderung werden gar von ihren Familien versteckt. Die Proteste der letzten Monate haben ihnen nun ein Gesicht gegeben, wenn auch die politischen Forderungen noch unerfüllt sind. Eine Reportage von unseren Kollegen vom Radio Onda, dem Nachrichtenpool Lateinamerika in Berlin.
In einem Bohème-Café im Ausgeviertel Sopocachi in La Paz an einem Dienstagabend im Juni. Auf der Bühne performt der Künstler José Hidalgo. Er sitzt im Rollstuhl, dreht diesen immer wieder hin und her, während er sein Gedicht über Suff und zerrüttete Familienverhältnisse vorträgt. Das Publikum im Magic Café, heute bunter als sonst, ist begeistert. Unter das hippe Ausgehvolk haben sich Rollifahrer, Menschen mit Gehhilfen, spastischer Krankheit und andere Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Lernschwierigkeiten gemischt. Organisiert hat die Kulturveranstaltung Yo Soy Tu Bolivia eine Gruppe junger Künstlerinnen aus La Paz, darunter Maria José Suazo. Sie erzählt, wie es dazu kam.
Unsere erste Unterstützungsaktion war ein Aufruf im Internet. Wir baten Bolivianer aus der ganzen Welt unter den Hashtags für ein würdiges Leben und Ich bin dein Bolivien ein Foto ins Netz zu stellen, auf denen sie kundtun, dass sie die Proteste der Menschen mit Behinderung hier in La Paz unterstützen. Die Aktion war ziemlich erfolgreich und mehr als 500 Menschen aus aller Welt machten mit. Daraus entstand die Idee für dieses Event. Als Künstlerkollektiv wollen wir die Proteste der Menschen mit Behinderung mit unseren Mitteln unterstützen.
Aus den Reihen der protestierenden Menschen mit Behinderung fanden sich schnell eine ganze Reihe von Künstlern, die das Angebot einer gemeinsamen Kulturveranstaltung gerne annahmen. Unter ihnen José Hidalgo aus der Stadt Cochabamba. Schon als Kind begeisterte er sich für Gedichte.
Es fing an, als ich in der Schule war. Es gab einen Poesiewettbewerb und eine Lehrerin fragte mich, ob ich teilnehmen wolle. Und ich meldete mich an. Ab diesem Moment habe ich an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen. Das Dichten ist meine große Leidenschaft.
Eine Leidenschaft, die ihm immer wieder half, nicht den Mut zu verlieren. Seit seiner Kindheit sitzt José Hidalgo im Rollstuhl. Und schon beim Eintritt in die Schule traf er auf Barrieren. Bei der Einschulung wollte der Schulleiter ihn zunächst nicht akzeptieren. Erst nach einem zähen Kampf wurde er trotz seiner körperlichen Einschränkungen in die Regelschule aufgenommen.
Después intenté trabajar.
Nach der Schule versuchte ich eine Arbeit zu finden, aber überall wurde mir gesagt, dass ich hier nicht arbeiten könne. Du sitzt im Rollstuhl und in unserer Arbeit musst du laufen können, hörte ich immer wieder. Glücklicherweise fand ich doch einen Job als Zeitungsverkäufer. Tagsüber verkaufte ich Zeitungen, abends studierte ich. Diese Arbeit half mir sehr und ich schaffte es, ein Jurastudium abzuschließen. Aber trotz meines Hochschulabschlusses finde ich keine Stelle. Und wieder höre ich die gleichen Argumente wie, du kannst hier nicht arbeiten, unser Büro ist im zweiten Stock. Fehlende Barrierefreiheit in den Gebäuden engt uns oft ein.
Nicht zuletzt deshalb hat sich der Dichter im Rollstuhl dem Protest angeschlossen. Im Februar sind Menschen mit Behinderung aus ganz Bolivien von Cochabamba losgelaufen und losgerollt. Die 350 Kilometer bis zum bolivianischen Regierungssitz La Paz legten sie in rund 4 Wochen zurück. Auch Alex Vasquez war dabei. Auch er sitzt im Rollstuhl und ist ebenfalls bei der Veranstaltung im Magic Café. Der Vorsitzende des Behindertenverbands in Chuquisaca aus dem Süden Boliviens erklärt, warum sie seit März am Regierungssitz in La Paz demonstrieren. Die zentrale Forderung? Eine Rente der Würde. 500 Bolivianos monatlich. Das entspricht 65 Euro.
Unsere Bewegung will nicht nur, dass Menschen mit Behinderung genug zu essen haben. Denn die Rente, die wir fordern, reicht ausschließlich dafür. Für uns ist die Rente nur der erste große Schritt. Wenn wir sie bekommen, wird sich auch die Gesundheitsversorgung, die Bildungsangebote und die Wohnsituation verbessern. Wir sind uns sehr sicher, dass die Rente Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten eine größere Freiheit ermöglicht. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, ihr Leben selbst zu bestimmen.
Alex Vasquez, der seit seinem ersten Lebensjahr an Kinderlähmung leidet, ging zunächst an Gehstützen. Seit einigen Jahren sitzt er im Rollstuhl, da sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert hat. In Chuquisaca arbeitet er für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die Proteste seit Februar haben die Regierung von Präsident Evo Morales nervös gemacht. Denn die Protestierenden und ihre zentrale Forderung nach einer monatlichen staatlichen Unterstützung genießen durchaus Sympathien in der bolivianischen Bevölkerung. Unter dem Slogan »Bolivien, wir schreiten voran« reagiert die Regierung auf die Proteste der Behinderten.
Las personas con discapacidad del departamento de Pando cuentan ya con el centro de rehabilitación más grande de Bolivia.
In Fernsehspots wird stolz auf Investitionen im ganzen Land verwiesen. Man sieht Präsident Evo Morales, wie er Zentren der Rehabilitation eröffnet und wie Menschen mit Behinderung ihm dafür ihre Dankbarkeit zeigen. Alex Vasquez ärgert sich über diese Kampagne.
Gasta 1 Million de bolivianos diario.
Sie geben täglich 1 Million Bolivianos aus, um zu zeigen, was sie für uns machen. Wir antworten darauf mit dem wenigen, was wir haben. Um es mal festzuhalten, es hat uns während des Marsches an nichts gefehlt. Auf dem Weg nach La Paz und in La Paz. Wir bekamen immer zu essen und Unterstützung aus der Bevölkerung, nicht etwa vom Staat. Wir erreichen mit unseren Protesten viel mehr für unser Leben als in den Werbespots im Fernsehen.
Eine Rente der Würde. Immer wieder hallt diese zentrale Forderung der Menschen zwischen März und Juli durch die Straßen des Regierungssitzes La Paz. Es gibt zwischendurch heftige Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Protestierenden. Die Regierung stellt sich stur. Immer wieder macht sie klar, dass sie auf die zentrale Forderung nach einer Rente von 500 Bolivianos nicht eingehen werde. Im Juli, nach 5 Monaten, ermüden die Proteste. Die Kälte und die fehlende medizinische Betreuung macht den Menschen zu schaffen. Die Hinhaltetaktik der Regierung geht auf. Die zunehmend schwierige Situation führt dazu, dass die Aktivisten Ende Juli aufgeben. Zumindest für den Moment sitzt die Regierung am längeren Hebel. Kurz vor seiner Abreise in seine Heimatstadt Sucre treffe ich Alex Vasquez wieder in einem Café. Mühsam stemme ich ihn in seinem Rollstuhl die Treppen hoch, damit wir ins Café kommen können. Auch hier keine Barrierefreiheit. Der stämmige Anwalt im Rollstuhl ringt um Fassung.
Der Kampf ist nicht zu Ende. Wir haben eine Etappe abgeschlossen und unser Ziel, die Rente für alle, nicht durchsetzen können. Ich bin sehr traurig darüber, dass ich mit leeren Händen an meinen Heimatort zurückkehren muss. Aber ich nehme andere Dinge mit. Ein wichtiges Ergebnis unserer Proteste ist, dass wir sichtbar geworden sind und dass die Menschen in La Paz und im ganzen Land unsere Situation nun kennen. Sie wissen, was wir brauchen. Das Wichtigste ist, dass wir finanzielle Unterstützung zum Lebensunterhalt bekommen. Die Gesellschaft hat das verstanden, die Regierung noch nicht.
Rabe Info.
Es scheint paradox. Alle Jahre klagen Betriebe, sie fänden nicht genug junge Leute für die Berufslehren, die sie anbieten. Andererseits stehen viele Jugendliche nach der 9. Klasse vor dem Nichts, weil sie noch keine Lehrstelle gefunden haben. Die Ursache dieser paradoxen Situation ist oft: Betriebe stellen junge Leute nicht ein, weil sie zu schlechte Schulzeugnisse haben. Seit 10 Jahren versucht das Jugendprojekt LIFT, diesem Trend entgegenzuwirken. Wenn Jugendliche schlechte Noten haben oder sonst mit schwierigen Voraussetzungen kämpfen müssen, können sie schon ab der 7. Klasse die Berufswelt kennenlernen. Nicht in einer Schnupperwoche, sondern über einen längeren Zeitraum. LIFT bietet Jugendlichen die Möglichkeit, kleine, einfache Arbeiten zu verrichten und so zu lernen, wie ein Arbeitsalltag aussehen könnte. Schlechte Noten hin oder her, das LIFT-Projekt scheint Erfolg zu haben. Fast 2/3 der Teilnehmenden finden nach der Schule eine Lehrstelle. Michael Spahr hat die Geschäftsleiterin von LIFT, Gabriela Walser, getroffen und wollte wissen, wie genau funktioniert LIFT.
LIFT ist ein ganz einfaches Programm eigentlich. LIFT holt die Schülerinnen früh ab, 7. Klasse, werden die Schüler aus der Klasse ausgewählt und zwar freiwillig. Also jeder Schüler, Schülerin macht freiwillig bei LIFT mit. Dann gibt es einen Kurs, einen Vorbereitungskurs zum Lernen, wie man sich in der Erwachsenenwelt und der Arbeitswelt benimmt und welche Regeln da gelten. Dieser Kurs dauert etwa 3 bis 6 Monate, je nachdem, wie weit die Gruppe kommt. Und dann kommt das wichtigste Element bei LIFT, die Schüler und Schülerinnen gehen arbeiten. Und zwar einmal pro Woche am schulfreien Nachmittag oder am schulfreien Samstag während 2 bis 3 Stunden in einem Betrieb, da wo sie wohnen. Und zwar über 3 Monate Minimum. Diese 3 Monate werden häufig verlängert auf 6, 9 Monate oder 1 Jahr oder noch länger. Und parallel zu diesen Arbeitseinsätzen wird immer wieder der Kurs an der Schule besucht. Diese Modulkurse.
Das Problem ist ja dann oft, jemand hat in der 7. Klasse schlechte Noten und dann in der 9. Klasse vielleicht auch, obschon er bei einem Programm von LIFT mitmacht. Was bringt ihm das dann überhaupt?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass einem Schüler LIFT eigentlich auf verschiedenen Ebenen sehr viel bringen kann. Erstens kann er sich in der Arbeitswelt beweisen, indem er zeigen kann, dass er arbeiten kann, dass er den Willen hat, etwas zu leisten, dass er Durchhaltevermögen hat, dass er Selbstmotivation hat, dass er pünktlich sein kann, dass er mit einem Erwachsenen respektvoll sprechen kann, umgehen kann. Und die Motivation für einen Schüler mitzumachen ist häufig auch, dass er einen kleinen Lohn erhält. Also der Betrieb bezahlt dem LIFT-Schüler einen Lohn zwischen 5 und 8 Franken. Und zu Beginn ist das für einen Schüler sehr wichtig, diesen Lohn zu erhalten. Aber je länger ein LIFT-Schüler eben arbeitet, merkt er, dass er jemand ist, dass er Anerkennung erfährt, dass sich jemand Zeit nimmt für ihn, dass er zeigen kann, was er kann, dass er Talente hat und Stärken hat, die er in der Schule nicht zeigen kann. Das ist ein großer Vorteil, den LIFT mit sich bringt.
Aber wenn das schlechte Zeugnis da ist und er oder sie sich dann auf eine Stelle bewirbt, sehen die potenziellen Ausbildner dann dieses schlechte Schulzeugnis?
Das zeigt die Erfahrung häufig, dass eben die schlechte Zeugnisse, also Jugendliche, die schlechte Zeugnisse vorlegen können, gar nicht eingeladen werden für Vorstellungsgespräche. Diese Dossiers verschwinden zu unters auf der Beige. Wenn ein LIFT-Schüler aber kommt mit einem durchzogenen Zeugnis, aber einem Arbeitszeugnis oder mehreren Arbeitszeugnissen von Betrieben, wo er über Monate gearbeitet hat, ist das sehr interessant für einen Auszubildenden zu sehen, der kann etwas, der hat schon etwas gezeigt und das ist ein großer Vorteil bei der Lehrstellenbewerbung. Wir haben die Erfahrung gemacht, also die Evaluation, die wir machen, seit 10 Jahren jetzt mit dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung zusammen, dass wir eine Quote jedes Jahr zwischen 50% und 60% haben, die direkt nach der Schule eine Lehre beginnen. Und in diesem Segment, in dem eben Schüler, eher die schulschwächeren Schüler eben teilnehmen, ist das eine sehr gute Zahl, eine sehr hohe Anzahl, dass 2/3 dieser Schüler nach der Schule eine Lehrstelle haben.
In diesen 10 Jahren haben über 2000 kleine und mittlere Unternehmen mitgemacht bei LIFT. Mhm. Wenn eine Unternehmung mitmacht, geht es ja darum, dass sich die Unternehmung für die Schüler und Schülerinnen einsetzt. Es könnte aber auch eine Gefahr sein, dass eine Unternehmung dann diese Schüler und Schülerinnen als billige Arbeitskräfte ausnutzt. Kontrollieren Sie da?
Wir machen das so, dass wir die Leute an den Schulen, die eben diese Arbeitsplätze suchen oder auch diese Modulkurse erteilen, in ihre Arbeit einführen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben die Arbeitssicherheit. Es gibt den Jugendarbeitsschutz, der muss ganz klar eingehalten werden. Also wir geben diese Vorgaben vor und schulen die Leute auch in dieser Hinsicht. Die Ausnutzung in einem Betrieb wird insofern kontrolliert, dass diese Wochenarbeitsplatz-Koordinationsperson minimum alle 3 Monate im Betrieb ist und den Jugendlichen aufsucht und mit dem zuständigen Betrieb auch das Gespräch sucht und eigentlich jederzeit weiß, welche Arbeiten der Jugendliche erledigt und er steht im direkten Kontakt mit dieser Bezugsperson im Betrieb. Also diese Kontrolle nehmen wir sehr ernst. Und ich kann sagen, dass die Bereitschaft der Betriebe erstens sehr, sehr hoch ist, ihr soziales Engagement auf diese Weise zeigen zu können, aber auch ihre Aufgabe mit der Betreuung eines Schülers, der ja eben 13 bis 15 Jahre alt ist, auch sehr ernst nehmen.
Sagt Gabriela Walser vom Jugendprojekt LIFT. Mehr Infos zum Projekt gibt es unter www.jugendprojekt-lift.ch.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 22. September. Auf unserer neuen Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen wieder, wie immer um 11, dann mit einem Beitrag über den verrückten Plan, den Berner Fußballclub IB zu kaufen. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr, Philippe Blanc und das Radio Onda. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss und wünscht euch noch einen guten Rest vom Tag.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.